Ja, ich darf euch auch alle ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst, uns allen eine gesegnete Gemeinschaft wünschen mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Auch was die Predigt anbetrifft, ist es ein Psalm. Wir bleiben also heute bei den Psalmen. Und zwar soll es heute in dem Predigttext und im Psalm 101 gehen. Und zwar hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Von Gnade und Recht will ich singen und dir zu Ehren, Herr, auf der Harfe spielen. Aufmerksam will ich darauf achten, einen guten Weg zu gehen. Wann kommst du, Herr, zu mir? Mit aufrichtigem Herzen will ich handeln in meinem Königshaus. Was schändlich ist, werde ich nicht ins Auge fassen. Ich hasse es, wenn sich Menschen von Gott abwenden. Nichts soll bei mir da zu finden sein. Wer falsch ist, mit dem will ich nichts zu tun haben. Boshafte Menschen sollen von mir fernbleiben. Wer heimlich seinen Nächsten verleumdet, den will ich zum Schweigen bringen. Leute mit überheblichem Blick und stolzem Herzen will ich nicht in meiner Nähe dulden. Mein Augenmerk gilt denen im Land, auf die man sich verlassen kann. Solche Menschen sollen um mich sein. Wer einen guten Weg geht, der darf mir dienen. Ein Betrüger jedoch soll bei mir nicht im Hause sitzen. Wer Lügen verbreitet, der muss mir aus den Augen gehen. Morgen für morgen will ich alle gottlosen Verbrecher im Lande zum Schweigen bringen, um alle Übeltäter aus der Stadt des Herrn auszurotten. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, jetzt möchten wir dich von Herzen bitten, dass auch dieser Psalm in unser persönliches Leben hineinspricht, in unser persönliches Leben hineinwirkt. Und wir bitten dich, dass du jetzt Gnade gibst zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, man kann sich ja zunächst mal die Frage stellen, welcher Kategorie kann man diesem Psalm eigentlich zuordnen? Wir kennen ja die Dankpsalmen, wir kennen die Lobpsalmen, wir kennen Anbetungspsalmen, wir kennen Klage, wir kennen Buß, wir kennen Rachepsalmen, wir kennen auch Advents-, Weihnachtspsalmen, Passionspsalmen, Auferstehungspsalmen, Messiaspsalmen, Königspsalmen und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht muss man hier eine neue Kategorie kreieren, vielleicht so Verhaltenspsalmen oder Belehrungspsalmen, denn das müssen wir ja schon zugeben, dieser Psalm zeigt schon eine Orientierung auf, ist schon eine Belehrung, ja, was das Verhalten betrifft. Und Spurgeon, der sich ja nun intensiv mit Psalmen befasst und sie ja ausgelegt hat, bei Spurgeon fand ich einen guten Hinweis. Er nennt nämlich diesen Psalm den Psalm der guten Vorsätze. Hat mir irgendwie gefallen. Aber ich denke, trotzdem ist es schwierig, diesen Psalm eine der uns bekannten Kategorien da wirklich einzureihen. Und deswegen verwundert es auch nicht, wenn wir in die Auslegungsliteratur der Psalme hineinschauen, dass er ganz eigenartige Überschriften bekommt. Ich will da nur mal einige aufzählen. Also das ist schon, also wie zum Beispiel Intronisationsgelübde-Psalm. Können wir es behalten, ja? Oder Regentenspiegel-Psalm. Oder Thronreden-Proklamations-Psalm. Wollt ihr noch mehr? Ich habe noch einen. Loyalitätserklärungs-Psalm. Ich denke, das reicht. Fragen wir uns lieber, Geschwister, wie und wo haben die damals diesen Psalm eingesetzt? Wann wurde der überhaupt gesprochen? Und wenn man da wiederum in diese Auslegungsliteratur hineinschaut, dann werden natürlich auch da verschiedene Vorschläge gemacht. Natürlich verweist man auf David, aber man verweist zum Beispiel auch auf 1. Könige 2 und 3, wo also der Regierungsantritt des Königs Salomo beschrieben wird, wie er da seine Loyalitätserklärung gegenüber dem lebendigen Gott abgibt, wie er so seine Regierungsgeschäfte zu führen gedenkt. Und da stellt man sich so diese Worte des 101. Psalms vor. Ob Liebe Geschwister, ob es damals wirklich einen Staatsakt gab und dieses Bekenntnis in einem sogenannten Königsprotokoll aufgeführt worden ist, ob der Salomo da in seinen jährlichen Thronreden da diesem Psalm, aufsagen musste und sich daran prüfen lassen musste, ist zwar eine nette Vorstellung, aber dafür gibt die Bibel überhaupt keine Hinweise. Darüber haben wir überhaupt, oder dazu gibt es überhaupt keine historische Basis. Das mal gesagt. Aber eine Sache möchte ich erwähnen, die hat nicht unbedingt eine geistliche Dimension, aber sie ist sicherlich ganz interessant, sie mal am Rande zu erwähnen. Denn dieser Psalm 101 hat auch über das Alte Testament hinaus seine Bedeutung gehabt. Und zwar, ob man es glaubt oder nicht, es ist zwar schon lang her, dieser Psalm hatte auch seine Wirkung, hatte auch seine Bedeutung im politischen Bereich. Es gab tatsächlich Fürsten, die diesen Psalm benutzt hatten, um, die nicht ganz in der Spur laufenden Mitarbeiter eine Botschaft zukommen zu lassen. Und so gab es tatsächlich im 17. Jahrhundert innerhalb des Ministerialstabes der Fürsten gab es diese Redewendung. Das kann man übrigens auch bei Spurgeon nachlesen. Der wird gewiss bald den Fürstenpsalm zu lesen bekommen. Was nichts anderes bedeutete, der bekam eine Abmahnung. Das heißt also, wenn der Psalm 101 auf dem Schreibtisch eines Beamten lag, dann war also irgendetwas vorgefallen und der Beamte tat gut daran, diesen Psalm sorgfältig zu lesen, um zu erkennen, um zu herausbekommen, worauf sein Vorgesetzter oder worauf der Fürst also wirklich anspielte. Also schon eine interessante Form der Abmahnung, vielleicht auch für manche Politiker heute interessant. Wenn wir diesen Psalm nun lesen, liebe Geschwister, und das haben wir ja gerade und das werden wir auch immer wieder tun, wenn wir diesen Psalm lesen, so ist es zumindest bei mir so angekommen, dann muss man ja sagen, dass das ein Psalm ist, ja, der eigentlich sehr übertrieben, der eigentlich sehr perfekt ist. Hier wird ja ein Regent, hier wird ja ein König beschrieben, ja vollkommen idealisierend. Ja, man möchte fast sagen unrealistisch. Und dieser Psalm, wenn wir jetzt mal unser Leben betrachten, ist doch, wenn wir ehrlich sind, ist er doch weit von uns entfernt, ist er uns doch einfach zu hoch. Wenn wir da lesen, ich fasse das nur mal in kurzen Worten zusammen, ich nehme mir keine böse Sache vor, ich hasse die Übertreter, ich lasse ihn nicht bei mir bleiben, ein falsches Herz muss von mir weichen, dem Bösen kann ich nicht leiden und wir seine Nächsten heimlich verleugnen, dem bringe ich zum Schweigen, ich mag Leute mit überheblichem Blick und stolzem Herzen nicht und jeden Morgen bringe ich alle Gottlosen im Land zum Schweigen. Aber, und das ist ja, deswegen liebe ich Psalmen, das ist das Interessante an dem Psalmen, wenn wir jetzt den Versuch machen, und das wollen wir heute Morgen tun, diesen Psalm auf Jesus Christus hinlesen, dann geschieht ein großes Aufatmen und wir sagen, ja, vollkommen richtig. Jesus Christus ist in der Tat die Antwort und die Lösung, was den Psalm 101 betrifft. Und wenn wir jetzt den irdischen Jesus vor uns sehen, kann der natürlich das genau sagen, was wir jetzt da im ersten Vers schon lesen. Von Gnade und Recht will ich singen und dir, Herr, Lob sagen. Ich wandle mit redlichem Herzen in meinem Haus. Und wir alle wissen doch, in diesem Bekenntnis hat doch Jesus Christus gegenüber seinem Vater gelebt. Nach diesem Motto, ich will nichts anderes tun, als was mir mein Vater sagt und zeigt. In diesem Bekenntnis hat er doch tatsächlich gelebt. Und dann heißt es ja weiter, ich handle umsichtig und redlich, dass du zu mir kommen mögest. Das klingt ja in der Tat wie so eine Bitte, wie eine Bitte, die von Sehnsucht getragen ist. Und in der hebräischen Sprache steht da schlicht und einfach, wann kommst du zu mir? Wann kommst du endlich zu mir? Und liebe Geschwister, Wenn wir das wirklich aus dem, und wir sind immer noch bei dem irdischen Jesus, und wenn wir das wirklich aus dem Mund von Jesus Christus gegenüber seinem Vater hören, dann spüren wir, dann merken wir doch, wie er das vermisst, dass er jetzt so unendlich weit vom Vater entfernt ist und dass er sich nichts mehr wünscht, als wirklich in seiner unmittelbaren Nähe zu sein. Und wir alle wissen doch, wir kennen doch das Leben unseres Herrn Jesus Christus, und wir alle wissen doch, dass er keinerlei Teilhabe hatte an irgendeiner Form vom Bösen. In keinerlei Weise. Das ist genau das, was er in Johannes 8, Vers 46 sagen konnte, ohne dass das in irgendeiner Weise stolz oder hochmütig oder überheblich klingt. Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Also altes Lutherdeutsch. In unserer Sprache mal übertragen. Wer kann behaupten, dass ich eine Sünde begangen habe? Und dann steht Jesus und er weiß ganz genau, da wird niemand jemals kommen und ihm irgendeine Sünde nachweisen können. Und liebe Geschwister, wenn wir diesen Psalm auf Jesus Christus hinlesen, dann können wir in der Tat sagen, da ist wirklich ein Regent, da ist wirklich ein König, der diesen Psalm in absoluter Weise erfüllt hat. Und wenn wir jetzt aus dieser irdischen Ebene herausmarschieren, und das dürfen wir ja, und unseren Herrn Jesus Christus als den gekreuzigten König sehen, als den gekreuzigten König, der am Kreuz von Golgatha sein Leben für Menschen wie du und ich, für unsere Schuld also gelassen hat, dann wissen wir auch, dass er auferstanden ist. Und dass er jetzt, als er auferstande, seine Königsherrschaft eingenommen, seine Königsrechte eingenommen hat, dass er jetzt aufgestiegen ist in den Himmel, dass er jetzt auf dem Thron sitzt und dass er dort umfassend regiert. Und in dieser himmlischen Sphäre, oder sagen wir in dieser himmlischen Herrschaft, gilt auch genau das, was für den irdischen Jesus galt. Dass auch da absolut nichts, was in irgendeiner Form mit dem Bösen zu tun hat, dort hineinkommt. Keine Partizipation an irgendeiner Form des Bösen. Ganz klar, ganz klipp und klar. Und ich sag mal, so schön wie der Himmel auf der vorletzten und auf der letzten Seite der Bibel beschrieben wird, das himmlische Jerusalem und die Gemeinschaft, es gibt eine starke Trennung, was drinnen und was draußen ist. Lesen wir nur in der Offenbarung diese beiden entscheidenden Passagen durch, Offenbarung 21, Vers 8 und Offenbarung 22, Vers 15. Es gibt also keine Teilhabe mit dem Bösen. Das geht bei diesem König nicht. Und wir sagen, und wir sind dankbar, was für ein wunderbarer, was für ein strahlender König, einmalig. Und spätestens hier frage ich mich, und ich? Wer bin ich? Liebe Geschwister, ich bin doch nicht in der Rolle, nicht, dass ich mich also brüsten kann, dass ich mich in den Jahren und Jahrzehnten meines Lebens redlich bemüht habe, auch nur ansatzweise das Ideal vom Psalm 101 zu erreichen. Und jeder von uns, der hier sitzt und an den Herrn Jesus Christus glaubt und ehrlich zu sich selbst ist, der weiß, dass wir in dieser Schönheit des Königs eigentlich kein Platz für uns ist. Und das drückt ja nicht nur der Psalm 101 aus. Es gibt noch andere Psalmen und Textstellen in der Bibel, die das ganz deutlich machen. Nehmen wir nur mal den Adventspsalm 24. Da lesen und singen wir mit großer Freude: Mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Nur dummerweise ist das erst der 7. Vers. Davor ist bildlich gesprochen alles dicht, alles zu. Warum? Weil davor die Frage gestellt wird: Wer kann denn eigentlich auf den Berg des Herrn gehen? Wer kann denn eigentlich an seine heilige Stätte treten? Und dann werden in Vers 4 und 5 wird eine Liste aufgeführt Und wenn wir diese Liste lesen, wenn es also da heißt, unschuldige Hände, reines Herz, nicht bedacht auf Lug und Trug, keine falschen Aussage, ja, dann brauchen wir gar nicht mehr diesen Vers hier, mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König einziehe, dann wissen wir alle ganz genau, dann sind wir eigentlich alle draußen vor. So, und jetzt nehmt mal weiter einen nächsten Psalm, Psalm 15, ähnliche Frage. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Und dann kommt über vier Verse, und bedenken wir, dieser Psalm hat nur fünf Verse. Dann kommt über vier Verse wieder so eine ähnliche Liste wie in dem Psalm 24. Wenn es da heißt, wer untadelig lebt, Richtiges tut, die Wahrheit redet, nicht verleumdet, seinen Nächsten nicht Böses tut, seinen Nachbarn nicht schmäht und. Und eine letzte Stelle, Jesaja 33, Vers 14b, wieder diese Frage, wer kann in der Gegenwart Gottes wohnen? Wer kann in der Gegenwart Gottes wohnen? Und gleich im nächsten Vers heißt es, wer recht wandelt und redet, ich will das jetzt nicht alles weiter aufführen, was da noch so steht. Und da merken wir wirklich, wie dieser Psalm 101 eine Klarheit, eine Reinheit, ja, eine Schönheit, eine Gerechtigkeit ausstrahlt, tja, die wir von uns aus überhaupt nicht haben. Nun brauchen wir natürlich nicht den Kopf hängen zu lassen, denn jetzt kommt das, der erste Punkt, den wir also für heute mitnehmen wollen, was uns in diesem Psalm hier entgegenkommt. Die Begründung, liebe Geschwister, dass, wie es zunächst mal hier in diesem Psalm heißt, dass ich in dieses Haus, in diese Gottesstadt, in dieses Land oder auf uns bezogen, dass ich in die Gegenwart Gottes treten darf, liegt an einem ganz bestimmten Ort, wo nämlich vor 2000 Jahren unser Herr Jesus Christus wirklich ja für Menschen gestorben ist, für dich und für mich, für unsere Schuld. Und alles, was sich dann daraus erfolgte, dass der Herr so gnädig gewesen ist, dass du mit dem Evangelium konfrontiert worden bist, dass er dir Glauben geschenkt hat, den Geist bekommen hast, sein Kind bist und so weiter und so fort. Da liegt also die Berechtigung. Wir haben also jetzt in der Tat in diesem stellvertretenden Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus diese einzigartige Zugangsberechtigung, dass wir wirklich da vor seinen Thron, dass wir wirklich da in seine Gegenwart treten können. Und meine Berechtigung, liebe Geschwister, dass ich wirklich in die Nähe, in die Gegenwart Gottes treten darf, liegt ja nicht daran, dass ich in dieser Woche so nett war und dass ich mich in dieser Woche so ordentlich verhalten habe, sondern sie liegt allein in diesem Kreuz auf Golgatha, wo das alles geschehen ist. Ich brauche das jetzt nicht nochmal zu wiederholen. Und mit dieser Berechtigung, liebe Geschwister, kommen wir heute Morgen zusammen. Und mit dieser Berechtigung, liebe Geschwister, wissen wir, auf welchem Grund wir stehen. Und diese Berechtigung ist wirklich die Basis, dass wir wissen, er hat uns ein für alle Mal die Sünden vergeben und er vergibt sie uns immer wieder. Wir sind ja gerettete Sünder, also wir haben immer noch Probleme mit unserer adamitischen Grundstruktur. Das ist das Erste, liebe Geschwister, was wir mitnehmen wollen, dass Gott in Jesus Christus ja sozusagen unsere Begründung ist, unsere Zugangsberechtigung ist, dass wir wirklich in seine Gegenwart treten dürfen. Das Nächste, was auffällt in diesem Psalm, ist ja diese Fragestellung in Vers 2. Wenn es da heißt, wann kommst du, Herr, zu mir? Und jetzt nehmen wir uns mal den David vor. Wenn wir nämlich diese Fragestellung mit dem David in Verbindung bringen, dann kommt uns eine ganz besondere Passage aus dem Leben des Davids in den Sinn. Lassen wir jetzt mal an dieser Stelle ganz kurz seine Regierungszeit an uns vorbeilaufen. Wir wissen, er war zunächst mal für einige Jahre König in Hebron. Und kaum waren diese Jahre vorbei und er König über ganz Israel, einschließlich natürlich Jerusalem, die Stadt wurde ja dann erobert. Und da hatte er ein ganz großes Ziel. Und das können wir alles nachlesen in 2. Samuel Kapitel 6. Da holt er sich sage und schreibe 30.000 Leute für ein ganz bestimmtes Super-Event, um einen einzigen Gegenstand nach Jerusalem zu holen, nämlich die Bundeslade. Die Präsenz des lebendigen Gottes in seinem Volk, die wollte er in seiner Stadt haben. Und wir wissen, wie das alles weitergeht. Der Tag fing traumhaft an. Es wurde getanzt, es wurde gesungen, es wurde jubiliert, die Bundeslade wurde auf den Wagen gestellt und dann ist man losgezogen. Doch dann passiert diese Katastrophe. Diese dummen Rinder laufen da nicht in der Spur, laufen da nicht in der Norm. Diese Bundeslade gerät da ins Schwanken. Jemand will helfen, packt zu und in dem Moment, wo er dieses Heiligtum anfasst, stirbt er. Wenn wir uns irgendeinen Umschwung eines Festivals vorstellen können, dann das. Alles verläuft sich, 30.000 Leute sind weg. Und was der David in diesem Moment gespürt beziehungsweise zu sich selbst gesagt hat, ich weiß es nicht, aber vielleicht hat er wirklich gesagt, zwischen diesem lebendigen Gott und mir, den ich wirklich so nah bei mir haben will, besteht letztendlich doch eine Riesenkluft. Und dann wird diese Bundeslade zwischengelagert bei einem gewissen Obed-Edom. Und jetzt wieder diese Frage, wann kommst du endlich zu mir, Gott? Wann ziehst du endlich in mein Herz, in mein Haus, in meine Stadt, in mein Land ein? Und David gibt nicht auf. Er unternimmt einen Versuch Nummer 2, Bundeslade 2.0. Und wir wissen, wie es dann weitergeht mit allem, was dazu gehört. Priester, Opfer, Tanz, Gesang. Und dann wird im Psalm 2, in 2. Samuel, Psalm, Kapitel 6, wird dann beschrieben, wie der fast vor Glück zerplatzt, als die Bundeslade dann tatsächlich in Jerusalem ankommt. Gott ist endlich angekommen. Gott ist endlich angekommen. Und das wird, wie gesagt, so wunderbar, wird dieser Transport der Bundeslade da in dem 2. Samuel Buch Kapitel 6 beschrieben. Und da merken wir schon an dieser Stelle, es geht ja noch weiter, das ist ja hochinteressant, aber an dieser Stelle merken wir schon, das ist im Grunde genommen das große Thema des großen Königs Davids. Gott muss nach Jerusalem, Gott muss Raum gewinnen, Gott muss sich ausbreiten können. Und liebe Geschwister, das hat dann David gesagt. Und David war ja nun nicht gerade ein moralisch perfekter König. Wir kennen ja seine Stories, Katastrophen, wo man zum Teil hinschaut. Aber ich denke, das war das Entscheidende. Er hatte diesen Herzenswunsch. Dieser lebendige Gott muss sich ausbreiten können. Ich will das Herz, Haus, Stadt, Land von ihm bestimmt werden. Das war sein Herzenswunsch. Und kaum war die Bundeslade ja in Jerusalem und David hätte ja eigentlich zufrieden sein können. Da sagt er aber wunderbar, die Bundeslade ist jetzt in Jerusalem. Sie ist ja jetzt da in unter diesem Zelt. Aber er sagt sich, das ist doch nicht äquivalent. Ich habe mir inzwischen Paläste gebaut. Ich habe die Zionstadt ausgebaut. Und der lebendige Gott wohnt unter einer Zeltplane. Das kann es doch nicht sein. Ich muss ihm wirklich ein Haus bauen, was in der Dimension des Hauses sichtbar einen riesen Unterschied machen muss zu all den Immobilien, die ich so besitze. Unser Chefberater Nathan findet diese Idee am Anfang recht gut und dann wird er, Nathan, vom lebendigen Gott zurückgepfiffen und teilt ihm mit, mein lieber Nathan, alles schön und gut, was der David davor hat, wunderbar, aber ich musste leider mitteilen, David, der falsche Mann zur falschen Zeit am falschen Ort. Und spätestens hier würde man doch jetzt sagen, ja, jetzt hakt David die ganze Sache ab. Jetzt lehnt er sich wirklich zurück und genießt sein Leben weiter. Aber nein, die Sache bewegt ihn weiter. Und das ist das Faszinierende im David. Ununterbrochen während seiner 40-jährigen Regierungszeit bewegt ihn immer wieder dieses Thema, der lebendige Gott muss Platz haben, der muss sich ausbreiten können, der muss Raum haben in meinem Herzen, in meinem Haus, in meiner Stadt, in meinem Land. Und als er die Augen zumacht, Da war der Bauplatz vorhanden, das kann man alles nachlesen, 1. Chronik ab Kapitel 21. Also als er die Augen zumacht, war der Bauplatz vorhanden. Waren die Architektenpläne nicht nur in seinem Kopf, sondern sie waren auch in den entsprechenden Rollen, da im Safe aufbewahrt und vorbereitet für den König Salomo. Dann waren die Lager soweit voll mit den notwendigen Baumaterialien, war das Baukonto gefüllt. Und hat er kapitellang für uns teilweise ermüdend zu lesen verfügt, wie der Tempelgottesdienst abzulaufen hat. Ein Gottesdienst, der noch circa 1000 Jahre später zur Zeit Jesus Christus so funktionierte. Das ist David. Und verstehen wir, liebe Geschwister, da muss man doch wirklich sagen, man spürt dem David wirklich ab, dass er will, ich sage das mal jetzt ein bisschen salopp, dass der lebendige Gott groß rauskommt. Und dieses Wollen bestimmte seine Abläufe, bestimmte seine Planungen, bestimmte sein Bemühen. Es war auch erforderlich oder es war auch notwendig, ein Vermögen dafür herzugeben. Und vielleicht war es auch auf jeder Sitzung wieder ein Tagesordnungspunkt. Aber das bestimmte ihn, dieses Wollen, liebe Geschwister. Und es wäre gut, wenn heute Morgen so ein bisschen von diesem Geist auch hier herüberkommt, dass auch wir sagen können, ja, ich will wirklich, dass auch der lebendige Gott in meinem Lebenshaus groß herauskommt. Ich will das. Seht, das gab's bei dem David nicht. Das gab es bei dem David nicht, was wir heute leider in erschreckender Weise auch im christlichen Bereich sehen. Das, was man so als Marginalisierung des Glaubens bezeichnet. Also das heißt, dass der Glaube so an den Rand gedrängt wird, dass der Glaube an Jesus Christus nur noch eine Nebenrolle spielt, dass er wirklich, ja, dass er aufs Nebengleis geschoben wird. Das gab es also bei dem David in der Tat nicht, dass der Glaube da wirklich jetzt an den Rand gedrängt wird. Und dass das natürlich im säkularen Bereich der Fall ist, ist selbstredend. Aber wir müssen leider auch feststellen, dass es auch im christlichen Bereich zunimmt, dass dieser Glaube an Jesus Christus, dieser konsequente Glaube an Jesus Christus, inklusiv Absolutheitsanspruch und was alles damit zusammenhängt, immer mehr zur Nebensache wird, immer mehr so an den Rand gedrängt wird. Und liebe Geschwister, das muss eigentlich unsere Bitte sein, gehen wir wirklich den Weg Davids, der je länger er lebte, er sich überlegte, wie kann der lebendige Gott in meinem Leben eine höhere Dominanz, wie kann er hörbarer, wie kann er sichtbarer werden? Und liebe Geschwister, passen wir bitte auf, dass sich bei uns nicht solche Sätze breit machen, auch ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie ich momentan so mit meinem Herrn lebe. Nein, liebe Geschwister, die Frage ist, ob das auch dem Herrn so passt, ob er das auch so sieht. Also passen wir auf, dass wir Jesus nicht an unsere Gegebenheiten anpassen, sondern es muss ja genau umgekehrt sein, dass wir uns an Jesus Christus anpassen. Deswegen muss unsere Bitte sein, Herr Jesus Christus, wenn wir wirklich in dieser Gefahr stehen, dass du dich uns anpassen sollst, dann bitten wir dich, stör du unsere Abläufe, stör du unsere Planungen, stör unser gesamtes Bemühen, dich wirklich kompatibel zu machen. Das muss unsere Bitte sein. Das ist das Zweite, was wir aus diesem Psalm mitnehmen wollen, dass der lebendige Gott wirklich auch diese Gewichtung in unserem persönlichen Leben bekommt, wie wir es hier wirklich bei dem David gesehen haben, am Beispiel des Transportes der Bundeslade. Und daraus ergibt sich natürlich zwangsläufig schon die nächste Frage, wie kann ich das jetzt umsetzen? Wie kann ich das jetzt realisieren? Dass der lebendige Gott solch eine Gewichtung in meinem Leben auch bekommt. Und dieser Psalm ist ja schon zu einem gewissen Maße von der Umsetzung bestimmt. Auch wenn dabei auffällt, und das ist es uns sicherlich auch, dass das Negative weitaus deutlicher akzentuiert ist als das Positive. Nicht in den Versen 3, 4, 5, 7 und 8 nur diese Schlagwörter: Schande, Hass, Falschheit, Boshaftigkeit, Verleumdung, Überheblichkeit, Stolz, Betrug, Lüge, Gottlosigkeit, negativ, negativ, negativ. Und dann das wenig Positive in den Versen 1, 2 und 6. Loben, guten Weg gehen, mich mit aufrichtigem Herzen handeln. Aber was uns hier in dem Psalm begegnet, und das ist wichtig, liebe Geschwister, dass der David sagt und damit auch uns sagt, ich will dieses nicht, ich will jenes nicht, ich will das alles nicht. Also ein ganz bewusstes, permanentes Arbeiten daran. Und das ist eine Entscheidung, die im Kopf fällt und die ich dann ausspreche und die ich dann umsetze einmal und immer und immer und immer wieder. Mit einer einmaligen Absage an das Böse, zum Beispiel bei der Bekehrung, bei diesem ganzen Prozess der Wiedergeburt, liebe Geschwister, ist es nicht getan mit einer einmaligen Absage. Nein, das gehört zu unserem täglichen Leben. Das gehört zu unserem täglichen Leben, dass ich meinem Gott Raum gebe in meinem Herzen, in meinem Haus, meiner Familie und dann natürlich im Herzen eines jeden Einzelnen. Das ist tägliche Aufgabe von uns, aus Liebe und aus Gehorsam dem lebendigen Gott gegenüber. Und wenn es jetzt hier heißt, in diesem Vers 8, wenn es da heißt, morgen für morgen will ich alle gottlosen Verbrecher im Lande zum Schweigen bringen, um alle Übeltäter aus der Stadt des Herrn ausrotten. Gut, dann wissen wir natürlich miteinander, dass nicht jeden Morgen jetzt in ganz Jerusalem und in ganz Israel und in ganz Jerusalem da vor dem Tempel und vor dem Königspalast die Gottlosen da so herumgestanden haben, sondern das Phänomen der Gottlosigkeit, liebe Geschwister, ist auch ein Problem in unserem Leben. Es ist nämlich wirklich eine tägliche Aufgabe von uns, nicht all die Gottlosen wirklich aus unserem Herzen auszutreiben. Und wir wissen doch alle, dass wir, wenn wir ehrlich zu uns sind, dass wir mehr oder weniger stark mit unserer adamitischen Grundstruktur so unsere Probleme haben. Das wissen wir doch alle. Und deswegen ist dieses Phänomen der Gottlosigkeit, auch wenn das momentan etwas sich hart anhört, aber es ist ein Problem in unserem Leben. Nicht? Und diese Gottlosen, die müssen ausgetrieben werden. Ich weiß natürlich nicht, wie das im Einzelnen bei euch geschieht. Aber es gibt Tage in meinem Leben, da sind diese Gottlosen die ersten, die morgens hellwach sind, top präsent, fit. Und schon höre ich das Geplärre dieses ganzen Clubs in meinen Ohren. Was wird das wohl für ein schwieriger Tag werden? Ach du meine Güte, ob Gott überhaupt all diese Probleme, die ich heute zu bewältigen habe, lösen kann? Ich glaube, da muss ich doch auch noch andere Hilfe in Anspruch nehmen und so. Wir kennen doch diese Sprüche. Nicht? Und da liegst du manchmal nächtelang, liegst du da wach im Bett herum und wälzt dich und denkst, wie wird der morgige Tag kommen? Und dann kommen die Gottlosen. Nicht die Angst und Sorge verbreiten. Dann kommen die Gottlosen, ja, die mich in manchen Situationen stolz und überheblich machen. Dann kommen die Gottlosen, die mir einreden, ach, das schaffst du auch schon selbst. Und so weiter und so fort. Nein, liebe Geschwister, ich muss entrümpeln. Ich muss mein Herz entrümpeln, damit Gott, der lebendige Gott, wirklich Raum gewinnt in meinem Herzen, in meinem Haus und in meiner Familie. Das ist tägliche geistliche Hygiene, die wir also da wirklich machen müssen. Und das ist eben nichts Nebensächliches, dieses Entrümpeln in meinem Herzen, um Raum wirklich für Gott zu schaffen. Und bedenken wir, wer nicht entrümpelt, der darf sich nicht wundern, dass diese Gottlosen oder dass diese Geister das Niveau deines geistlichen Lebens runterdrücken. Runterdrücken. Du fällst nicht gleich vom Glauben ab. Aber wie gesagt, Segen geht verloren, du hältst dich nur noch so torkelnd über Wasser, dein ganzes geistliches Leben ist wie so ein Sinkfluch. Das solltest du wissen. Und vergessen wir bitte eins nicht, mit dem Entrümpeln ehre ich den lebendigen Gott. Wie? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das sagt uns der lebendige Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So, und wenn wir jetzt, das ist so der letzte Gedanke, wenn wir jetzt so in die Geschichte Israels hineinschauen, tja, leider finden wir da diesbezüglich eine Fülle von Beispielen, aber leider auch sehr, sehr, sehr viele Negativbeispiele, besonders wenn wir an die Könige Israels denken. Ob nun im Nordreich oder im Südreich, nicht, die meisten haben nicht nach Psalm 101 gelebt. War für sie vollkommen fremd. Und ich möchte an dieser Stelle es lassen, die ganzen Könige aufzuzählen, aber ich möchte ein Positivbeispiel bringen. Ein König, der aus dem ganzen, der aus dem ganzen Durchschnittssumpf der Könige herausragt. Das war dieser Hiskia. Sein Vater Ahas, vollkommen neben der Spur. Für den existierte Psalm 101 überhaupt nicht. Der hat sich wahrhaftig als König erdreist, nicht nur den Tempel zu pervertieren, indem er dort Götzenbilder aufstellte, sondern er hat auch den Tempel total zugeschlossen, dass keiner mehr reinkam. Und dann kam dieser junge König Hiskia auf den Thron. Und das Erste, wovon er sich absetzte, war, dass er sich den Schlüssel holte und dass er den Tempel wieder aufschloss und sich sagte, da muss Gott wieder hinein. Da muss gesungen, da muss gebetet werden, da muss der Name des lebendigen Gottes wieder hochgehalten werden. Ein Positivbeispiel dieser Hiskia. Also für mich ist es ein wunderschöner Psalm. Auch wie gesagt, wenn das Negative deutlich mehr hervorgehoben wird als das Positive. Für mich ist es letztendlich ein wunderschöner Psalm. Und liebe Geschwister, was nehmen wir mit? Meine Berechtigung ist das Blut Jesu Christi. Meine Gewichtung, Herr Jesus Christus, komme du ganz zu mir. Komme du ganz zu mir in mein Herz, in mein Haus, in meine Familie. Und meine Umsetzung, ich werde täglich entrümpeln, ich werde täglich aufräumen in meinem Herzen mit deiner Hilfe, damit du wirklich in meinem Herzen Raum gewinnen kannst. Und ich hoffe, dass es diesbezüglich eine gute Woche wird. Amen.